Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Wenn du die letzte Podcast-Folge noch nicht angehört hast, würde ich vorschlagen, dass du zuerst die letzte Podcast-Folge dir anhörst. Denn wir haben sie eingeleitet mit: Wir sprechen heute über die 7 Säulen des ayurvedischen Lebensstils. Während des Podcasts haben Bastian und ich dann gemerkt, irgendwie sprechen wir gerade schon ganz schön lange und wir sind gerade mal bei der zweiten Säule. Daraufhin haben wir beschlossen, dass wir nur die ersten 3 Säulen besprechen und in dieser Folge heute mit den Säulen 4 bis 7 weitermachen, damit wir dir auch nicht zu viel von deiner Zeit klauen mit der einer Podcast-Folge, sondern dass das für dich auch einfach gut im Alltag anhörbar ist. Und genau damit starten wir jetzt mit der 4. Säule des ayurvedischen Lebensstils. Bastian, ich gebe an dich ab. Magst du dazu ein wenig erzählen?
Na klar. Und uns geht's ja immer noch darum, einen Überblick zu geben. Mal gucken, wie weit uns das heute gelingt. weil wir ja dann zu den einzelnen Säulen auch einzelne Folgen noch machen wollen und da mehr in die Tiefe gehen. Ne? Mhm. Und so versuche ich jetzt über die 4. Säule einen kleinen Überblick zu geben. Und diese 4. Säule innerhalb von Vihara nennt sich Vyayama. Vyayama ist die ayurvedische Lehre der Bewegung. Und das gibt es tatsächlich, dass wir uns auch darüber na klar Gedanken machen, logischerweise. Wie können wir dann eigentlich die Bewegung des Menschen auf jeweilige Problematiken hin anpassen? Und wir müssen hier schon ganz ehrlich sein, dass das im Ayurveda nicht im Detail beschrieben wird. Da müssen wir ehrlich sein. Ne? Wir können uns jetzt irgendwas aus der Tasche ziehen und sagen, ja, das ist toll, das ist klassisches Ayurveda. Damit wären wir aber nicht authentisch. Aber ich finde das gerade als Physiotherapeut natürlich besonders spannend. Welchen Einfluss hat Bewegung auf Gesundheit? Ich glaube, das findet jeder spannend. Ja. Und ich glaube, die meisten von uns sind ja auch Yogis irgendwie. Und da ist das natürlich auch Bestandteil. Und so ist es ein Aspekt, den wir, müssen wir sagen, erarbeitet haben. Mit natürlich auf Basis des ayurvedischen Denkens und alles, was wir da mit reinbringen, das ist nach ayurvedischen Prinzipien und eben noch ein bisschen eben weiter gedacht und angewendet, ne? So eben aus physiotherapeutischer Sicht, aus Sicht des Yogas, dort Aspekte. Wie beispielsweise, welcher Einfluss haben welche unterschiedlichen Bewegungsformen auf die einzelnen Doshas? Oder eben auch auf das Agni, welches auch in der ayurvedischen Urliteratur der Charakasamhita beschrieben wird, dass das Agni auch durch Bewegung mit gestärkt werden kann. Agni ist unser Verdauungsfeuer zum einen, aber eben auch das Gewebefeuer. Wir haben auch verschiedene Gewebefeuer. Und deswegen macht es sich natürlich auch Sinn, welche Art von Bewegung hat welchen Effekt auf welches Gewebe mit dem jeweiligen Feuer. Und bei welchen Störungen ist das denn wiederum sinnvoll? Ja, das ist ganz, ganz spannendes Thema, welches zum weiteren Nachdenken und zur Anwendung auf jeden Fall inspiriert und genauso auch eine Vorliebe natürlich von mir ist.
Bastian, magst du da noch mal an einer Stelle ein bisschen tiefer gehen und vielleicht einfach mal ein oder zwei Beispielsportarten nennen für das jeweilige Dosha? Wir sind jetzt natürlich, kleiner Disclaimer, ein bisschen standardisiert unterwegs. Das würde man sich natürlich noch mal individueller anschauen, aber einfach, dass du ein Gefühl dafür bekommst als Zuhörer oder Zuhörerin, wir hier individualisieren können.
Okay. Vielleicht gehen wir das auch ganz pragmatisch an und vielleicht ist es anhand eines Beispiels auch erstmal zu erklären, bevor ich die ganzen verschiedenen Aspekte erkläre, die dazugehören, damit man das als Ganzes versteht, denke ich, ist jetzt ein Beispiel ganz gut. Ich hatte mal eine Klientin, die an einer Übergewichtsproblematik gelitten hat. Und da waren noch verschiedene andere Aspekte mit dem Spiel, auch Cortisoneinnahme, weil Depressionen, Antidepressiva hat sie eingenommen. Cortison ist auch ein Medikament, darauf wollte ich zu sprechen kommen, aber im Sinne eben von Antidepressiva, welches Gewichtszunahme eben mit begünstigt. Und genau, und wir untersuchen natürlich den Menschen dann auch genauer, welche Prakriti und welche Vikriti-Zeichen bringt der Mensch noch mit. Und deutlich wurde hier, dass tatsächlich der Gewebestoffwechsel, also das Agni, wir sprechen jetzt ja von Agni, im Fettgewebe deutlich geschwächt war. Woran haben wir das erkannt? Dass sie nicht mehr geschwitzt hat. Schwitzen und Sveda ist eine Qualität, welches mit dem Fettgewebe zusammenhängt. Also die Svedaha Srotas, die Srotas der Schweißkanäle und der Schweiß selbst hängen nach ayurvedischem Denken mit dem Fettgewebe zusammen. Und wenn man nicht mehr schwitzt, vielleicht kennt das der ein oder andere, man bewegt sich, man betreibt sogar Sport oder ist vielleicht richtig heiß, aber man kommt nicht so richtig in Wallung. Dann manche ist das ein Zeichen.
Manche haben das ja sogar auch in der Sauna, ne? Dass sie da nicht richtig schwitzen können, kenne ich auch ganz viele.
Ja, genau. Und das ist ein Zeichen und das kann man noch nicht so richtig erklären aus physiologischer Sicht, also ich zumindest nicht, aber wir beobachten das halt immer wieder. Das ist eben ein Zeichen, dass der Stoffwechsel im Fettgewebe geschwächt ist und dass das Fettgewebe nicht in der Lage ist, das Fett weiter in einer guten Qualität zu transformieren, zu höher entwickelten Gewebe. Und je nachdem, welchen Patienten wir vor uns haben oder Klienten, analysieren wir halt genauer, an welcher Stelle innerhalb der Gewebe ist eben diese Blockade. Und bei dieser Frau war es eben im Fettgewebe. Und da war klar, wir müssen das Fettgewebe jetzt, das Agni des Fettgewebes stärken und natürlich auch schauen, mit welcher Bewegungsart gehen wir da unter anderem mit rein. Und ich habe für sie in Erwägung gezogen, da wir hier natürlich auch mit einem Kapha-Überschuss zu tun haben. Und Kapha, wie wissen wir in der Bewegungslehre, dass wir Kapha am ehesten durch eine längere, kontinuierliche, ausdauernde und mittelstarke Beanspruchung erreichen. Also nicht durch eine kurzzeitige, starke Beanspruchung des Muskelgewebes, sondern eher auf den Kreislauf gehen. In dem Moment, wo wir mehr auf den Kreislauf gehen, kontinuierlich halten, dann kriegen wir das Kapha-Dosha am ehesten erreicht. Und kombiniert mit einem Heilmittel, ich habe ihr Trikatu empfohlen, welches sie vor dem Bewegungsprogramm eben vor einem längeren Spaziergang, das haben wir erarbeitet in dieser Kombination, dass sie das zu sich nimmt und so langsam wieder den Fettstoffwechsel erreichen kann durch diese täglich eine Stunde schneller Spaziergang mit vorher Trikatu, sie auch wieder in dieses Schwitzen reinkam und der Stoffwechsel des Fettgewebes eben dementsprechend auch wieder besser funktioniert hat und es ab dem Moment für sie viel leichter war, wirklich abzunehmen. Weil sie hat mit der Ernährung eigentlich alles richtig gemacht. Aber in dem Moment, wo der Fettstoffwechsel wieder im Gewebe angesprochen wurde, durch die Kombination richtiger Bewegung mit Heilkräutern entsprechend passend, einfach nochmal ein anderer, tieferer Effekt erzielt wurde. Und die Pfunde bei ihr quasi dann purzelten. Ja. So als ein Beispiel vielleicht, ne?
Ja, super spannend. Total cool.
Ja. Ja.
Was würdest du denn sagen, was wäre bei Vata, vielleicht müssen wir da jetzt als Beispiel gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ja, natürlich ist die Herleitung sehr, sehr wertvoll und ich finde, sie gibt auch einen sehr guten Einblick, wie wir als Therapeuten da vorgehen. Aber was würdest du denn sagen bei so einer klassischen Vata-Konstitution, die gar nicht so viele Disbalancen gerade hat? Was würdest du da empfehlen?
Ja, das sehen wir auch immer beim Yoga sehr deutlich, wie ich finde. Ich höre das sehr häufig, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, so dieses statische Halten im Yoga, im Hatha-Yoga, das ist nicht so meins. Ich kann da nicht so richtig zur Ruhe kommen. Oder auch dieses sich statisch hinsetzen und zu meditieren mit den Augen geschlossen, das fällt so manch einen, insbesondere so einen Vata-Menschen, halt schwierig, weil sie eben dieses Leichtigkeits- und Bewegungsprinzip stärker ausgeprägt haben. Und dann wäre eben bei so einer Vata-Konstitution zu überlegen, wie kann man das eher alles dynamischerer gestalten. Ne? Weil das Ziel ist, den Geist zur Ruhe zu bringen und den Körper auszubalancieren. Aber es das heißt ja nicht, dass jeder Mensch unbedingt die Asanas, also die Yoga-Position, statisch halten muss. Ne? Also ein dynamisches Bewegungsprogramm wäre für Vata so ganz im Allgemeinen sinnvoller. Ne? Also, dass man vielleicht was Tänzerisches mit einbaut oder fließende Bewegungen. Da gibt es auch verschiedenste Yoga-Stile, die dem Ganzen dann gerecht werden würden. Ne? Mhm. Das ist so eine pauschale Aussage. Das muss man dann natürlich individuell abschauen. Wie ist das bei der Person, ob kann sie was damit anfangen oder hat sie sich auch schon einfach sehr angefreundet, ne, mit dem Statischen. Weil das Statische ist eben schon Warte-ausgleichend, muss man sagen. Aber wenn das Warte auch gelebt werden möchte, dann muss es auch mal gelebt werden, ne? Und dann wäre das dynamische Yoga ein Ausleben des jeweiligen Prinzips, des Vatas. Und da müssen wir halt abwägen, was ist jetzt gerade dran, ne?
Ja, oder auch im Zweifel eine Kombination, ne? Dass man das macht Yoga ja eigentlich schon sehr schön, dass wir auch bei sehr fließenden Yoga-Arten wie Vinyasa-Yoga beispielsweise hinterher ins Shavasana gehen oder dass, wenn du selbst alleine zu Hause praktizierst, dass du hinterher länger in die Kindposition beispielsweise gehst. Das ist ja etwa eine sehr, sehr erdende Übung, eine sehr, sehr warteausgleichende Übung. Und dann kann man natürlich sehr schön auch die Kombination schaffen zwischen Ausleben und gleichzeitig auch das Vata etwas balancieren.
Oh ja, ja, wunderbar. Mhm. Ja. Ja, schön.
Schön.
Das cool. ist Vyayama. Einfluss Super. Von Bewegung auf Dhatu, auf Gewebe, auf das Agni und auf das Dosha. Verschiedene Möglichkeiten.
Mhm. Ja. Ja, dann lass uns doch jetzt mal zur fünften Säule kommen.
Okay.
Ja, und auch da wieder gerne mit Beispielen arbeiten. Das finde ich immer sehr, sehr wertvoll.
Okay, ich bin gespannt, ob wir überhaupt über alle vier Säulen, die restlichen, die wir uns vorgenommen haben, noch schaffen heute.
Schon wieder. Das gibt es ja nicht.
Kommen wir also zur fünften Säule. Das ist Vega Samdharana. Und das ist letztendlich der Umgang mit unseren Drängen. Samdharana heißt das Zurückhalten. Vega sind unsere Dränge. Hier gibt es letztendlich auch den Begriff der Verneinung, dass man sagt, das Nicht-Zurückhalten der Dränge, weil das wichtiger ist als das Zurückhalten. Häufig wird dieser Begriff auch Avega Samdharana genannt. Aber das vielleicht nebenher. Es geht also letztendlich darum, dass wir schauen, welche Dränge haben wir als Mensch. Und welche Dränge sollten wir eben auf keinen Fall zurückhalten? Aber auch welche Dränge gilt es zu leben oder also beziehungsweise auch nicht zu leben? Also welche Dränge sollten wir zurückhalten? So, dieses Wissen verbirgt sich dahinter. Und was können wir als Beispiel bringen? Es gibt körperliche Dränge und es gibt geistige Dränge. Der bekannteste körperliche Drang ist natürlich unser Drang, auf Toilette zu gehen. Und hier legt Ayurveda schon alleine einen ganz, ganz großen Wert drauf, dass dieser Drang nicht zurückgehalten wird. Das ist auch so das klassische Beispiel, was in der klassischen Literatur auch am häufigsten gebracht wird. Das Zurückhalten des Stuhls, also die Unterdrückung des Stuhldranges, führt nämlich mitunter zu verschiedensten körperlichen, aber auch geistigen Problemen. Körperlich wissen wir, dass das Zurückhalten auch ein Phänomen ist, welches wir beim Reizdarmsyndrom als Ursache mit vorfinden. Reizdarmpatienten sind nicht selten in einem Umfeld, wo der Toilettengang aus hygienischen oder anderen auch persönlichen Gründen schwerfällt und es bevorzugt wird, lieber zu warten mit dem Stuhldrang, auf Arbeit beispielsweise, wo der Chef nebenan sitzt, ja, und man weiß, da ist das Klo und da, wer weiß, ne, da fühle ich mich nicht so entspannt oder ich habe da Hemmungen. Und wir wissen, dass, wenn dieser Drang zurückgehalten wird, eben eine erhöhte Anfälligkeit ist für verschiedenste, meist Vata-Probleme. Vata in dem Sinne kann dann heißen, vermehrte Trockenheit im Körper oder auch erhöhte Sensibilität im Körper. Diese erhöhte Sensibilität ist eben ein großes Phänomen und das Hauptproblem bei Reizdarmsyndrom. Die erhöhte Reizaktivität, Nervenaktivität im Darm, die verschiedene andere Verknüpfungen natürlich noch hat. Ne? Genau. Ja, und so werden verschiedene Dränge genannt und beschrieben, welche Wirkungen es hat, wenn man sie zurückhält. Ja, da gehört auch das Niesen dazu, das Pupsen. Ich habe noch ein Fachwort, das Fachwort dafür gesucht. Flatulenzen und Also das sind verschiedene körperliche Dränge. Das Gähnen wird mit erwähnt und auch sexuelle Dränge. Aber eben auch, und das finde ich so spannend, geistige Dränge. Also jeder Mensch bringt natürlich auch geistige Dränge mit. Und Ayurveda sagt da, dass es eben Dränge gibt, die man auch hier leben sollte, aber auch Dränge, die man nicht leben sollte, die man unterdrücken sollte. Beziehungsweise es geht gar nicht um Unterdrücken, gerade wenn es dann um Emotionen geht, wie beispielsweise Angst oder Wut, die wir wissen, wenn sie denn da sind, natürlich auch was im Körper machen. Das weiß auch Ayurveda. Nur gilt es eben nicht, diese Dränge zu unterdrücken, sondern zu kontrollieren. Weil hinter dieser Emotion auch Kräfte sind natürlich, wenn wir sie unterdrücken, auch in den Körper hineingehen. Das ist ja quasi dieser Inbegriff der Psychosomatik, den eben bekannt ist. Aber es gilt eben, das zu kontrollieren, also auch zu erkennen, was ist da für eine Kraft dahinter und wie kann ich die jetzt lenken, steuern. Das hat auch ganz viel wiederum hier in diesem geistigen Aspekt mit der ayurvedischen Psychologie zu tun.
Ja, deinem Lieblingsthema, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ganz, ganz spannend. Ya, sehr schön.
Ja, das ist Vegasandharana. Und ein einfaches Beispiel zu bringen, vielleicht auf diesen positiven Aspekt des Geistes. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, die unter Depressionen leiden oder so eine innere Erschlagenheit, so eine innere Erschöpfung mitbringen, da wissen wir, ist das Vata-Dosha ja im Spiel. Ne? Das Vata-Dosha ist diese Leichtigkeit, diese innere Zerbrechlichkeit, diese Erschöpfung. Und wir wissen eben auch beispielsweise bei Depressionen, wenn diese Menschen mehr in das Kreative wiederkommen, diese Tätigkeit, diese Kraft, diesen Aspekt hineinkommen, dass sie dann eben auch, dass das Vata sich auch wieder mehr befreit, weil das Angestaute, das negativ Angesammelte eben wieder einen Weg findet, ne, und das eben nicht unterdrückt wird. Das ist dann Vegasandharana unter anderem. Also psychosomatische Aspekte kommen hier auf jeden Fall auch mit rein, die man näher betrachten könnte.
Ja. Ja, das ist halt das unglaublich Schöne am Ayurveda. Wir haben halt diese Ganzheitlichkeit und jeder Bereich greift auf irgendeine Art und Weise wieder in einen anderen Bereich ein. Ja. Und deswegen ist diese ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen und auch wie wir den Menschen behandeln können, so kraftvoll, weil wir nichts, was wir tun, nichts, was wir im Ayurveda empfehlen, eigentlich komplett separat sehen können. Es hat immer Wechselwirkungen mit anderen Bereichen des Lebens oder des Körpers oder der Gesundheit.
Oh ja, ja, total spannend.
Ja, sehr schön. Ja, dann sind wir bei der 6. Säule angekommen, würde ich sagen.
Ja, tatsächlich.
Damit wir hier heute noch durchkommen mit 6 und 7. magst du uns die
Soll ich mich kurz halten?
Ein bisschen kürzer vielleicht, aber ich finde es trotzdem super, super spannend. Lass uns auf die 6. Säule eingehen.
Ja, das ist so eine Säule, um es ein bisschen spannend zu machen, die ist quasi kaum oder gar nicht bisher im Ayurveda in der bisherigen Literatur wirklich aufgegriffen wird. Der Sanskrit-Begriff dafür ist Vajikarana. Vajikarana steht im engeren Sinne für die Sexualität. Und natürlich ist die Sexualität auch ein Teil unseres Lebens und hat einen enormen Einfluss auf unser Wohlbefinden, nach ayurvedischem Denken. Vaji heißt Potenz und Karana heißt so Aktivität oder auch das Gestalten. Und im engeren Sinne ist damit also gemeint, wie schaffen wir es, dass wir die Potenz männlicher und weiblicher Seite her, dass wir die stärken. Nur dahinter verbirgt sich nicht einfach nur die Potenz, damit wir fähiger sind, ein bisschen Spaß zu haben oder sowas, ne? Sondern es geht letztendlich darum, das Leben zu stärken. Weil wir wissen, dass die Potenz natürlich Leben fördert, also im Sinne der Zeugungskraft, als auch, dass sie uns selbst Lebenskraft schenkt. Also im Ayurvedischen ist diese Potenz, diese Fortpflanzungsfähigkeit steht ja auch für Lebenskraft, für Vitalität, für Immunität. Du merkst schon vielleicht, dass Vajikarana auch mit Rasayana zusammenhängt ein bisschen, ne? Dieser Verjüngung, dieser Gewebestärkung, Vajikarana. Und Vajikarana, im Engeren können wir dann schauen, ja, welche Konstitution sind wir oder ist der Klient? Und wie ist sein Sexualverhalten? Und zu schauen, ist das denn eigentlich auch für seine Konstitution zuträglich? Beziehungsweise, was könnte er vielleicht machen, damit er wieder mehr in seiner Kraft ist? Es gibt da im klassischen Ayurveda sogar auch Rituale, die beschrieben werden, was Mann und Frau machen vor dem Liebesspiel. Oder welche Nahrungsmittel oder Kräuter auch nach dem Liebesspiel eingenommen werden können, oder auch Rasayanas wieder eingesetzt werden können, damit die Kraft da ist. Es geht auch hier, ist auch eine, so eine Schnittstelle zum Vorherigen, zum Zurückhalten der Dränge. Manchmal ist es sinnvoll, den Drang der Ejakulation beispielsweise zurückzuhalten, manchmal eben aber auch nicht. Und das dann eben entsprechend sich bewusst zu machen, ne? Und natürlich auch ja, frei zu leben, nicht jetzt irgendwie mit irgendwelchen Dogmen beim Liebesspiel, ne? Das ist das allerletzte, was wir wollen. Aber ja, das ist eben durchaus schon ein unterschwelliges Problem, was manchmal in der Arbeit mit Klienten deutlich wird, dass beispielsweise Männer sich nach dem Geschlechtsverkehr sehr geschwächt fühlen. Oder Frauen, wenn in der, während der Menstruation Geschlechtsverkehr stattfindet, dass dann eben auch bestimmte innere Prozesse oder auch Probleme körperlicher Art mit einhergehen können. Und so gibt es da verschiedenste Aspekte, die wir auf jeden Fall mit aufgreifen dürfen, was zu einem einfach schönen, bewussteren Liebesspiel und Umgang mit sich selbst führt.
Ja, ich finde es auch ganz wichtig, das im Zusammenhang mit der Gesundheit zu sehen, ne? Denn beispielsweise ist ja auch der weibliche Zyklus, um nochmal drauf zu kommen, das darf ja heute tatsächlich schon als Vitalzeichen wirklich auch gesehen werden, also wie dieser Zyklus ist. Und gerade der Eisprung ist ja die Hauptattraktion des weiblichen Zyklus. Und das hat natürlich auch ganz, ganz viel mit Fruchtbarkeit zu tun. Und Fruchtbarkeit ist einfach ein Zeichen für Gesundheit, ganz unabhängig davon, ob wir eben anstreben, Kinder zu bekommen oder eben nicht. Deswegen fände ich das auch schön, dass die Säule hier mit aufgegliedert ist.
Absolut. Ja.
Sehr schön. So, dann lass
Kinderwunsch, uns. Kinderwunsch, ja. Also ein unausbleibender Kinderwunsch sozusagen. Und so, was macht man in der Stillzeit? Wie kann man die Schwangerschaft vorbereiten, dass das ein vitales Kind wird, gesundes Kind? Da gibt es eben verschiedenste Empfehlungen. All das fällt auch zu Vajikarana. Genau. Und jetzt kommen wir langsam
zur siebten Säule. Wir haben es geschafft, wir sind an der siebten Endspur. Säule angekommen. Juhu.
Ich glaube, zum Ende müssen wir noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung machen, ne? Was waren noch mal die Säulen als Ganzes.
Ja, das machen wir.
Aber jetzt sind wir bei der siebten. Und die können wir vielleicht auch ein bisschen kurz halten, obgleich sie tatsächlich, finde ich, wieder so eine Essenz darstellt. Man kann sagen, diese Säule durchzieht sich durch alle anderen. Und das ist im Engeren die Einstellung. Unsere geistige Einstellung. Sat-Vritta heißt diese Säule. Sat heißt Wahrheit und Vritta ist abgeleitet von Vrit, von der Erhöhung. Also es geht darum, die Wahrheit sich anzunähern, in uns zu erhöhen. Und im Engeren ist damit insbesondere eine ethische Einstellung gemeint. Das heißt, eine Einstellung, die zum Wohle anderer ist. Und so regt uns Ayurveda an, dass wir darüber nachdenken, wie können wir mit unserem Tun, unserem Verhalten, wofür Vihara ja steht, einfach auch Gutes tun. Und wir wissen, wenn wir uns beispielsweise am Anfang eines Tages, also am Morgen, innerlich darauf einstimmen, was wollen wir eigentlich für uns selbst, für andere? Ja, das hat sowas mit der inneren Ausrichtung zu tun, die uns allen bekannt ist. Ja, dann durchzieht es sich natürlich durch alle anderen Aspekte des Lebens, ne? Also so wie wir selbst eingestellt sind, so ziehen wir auch bestimmte Aspekte an. Im Positiven hoffentlich. Und das ist Sattvitta, ne? Und das hängt natürlich wieder sehr stark mit der ayurvedischen Psychologie zusammen, wo man dann natürlich in der Tiefe noch schauen kann, welche blockierenden Überzeugungen hat man, welche Werte hat man, die das Leben maßgeblich beeinflussen. Und ja, welche Ängste und wie kann man dem Ganzen natürlich auch bewusst begegnen, um sein Leben bewusst zu gestalten. Ja. So, sehr denke ich, können wir das kurz zusammenfassen. Sattvitta.
Ja, sehr, sehr schön. Ich würde sagen, zum Abschluss machen wir genau das, was du gerade vorgeschlagen hast. Magst du einmal nochmal die ganzen sieben Säulen zusammenfassen? Einfach nur, dass wir nochmal wissen, worüber wir gesprochen haben. Ganz genau, kurz und knackig.
Ja, ich reiße dazu auch gerne immer kurz den Sanskrit-Begriff auf. Mhm. So eben auch Dinacharya. Die Meisterschaft des Tages, Ritucharya, die Meisterschaft der weiteren Lebenszyklen, unter anderem, also dazu gehören die Jahreszeiten, den weiblichen Zyklus und die Lebensphasen. Die dritte Säule ist Rasayana, die Wissenschaft der Regeneration, der Abwehrstärkung und Verjüngung. Vyayama als vierte Säule, das Wissen über die richtige Bewegung zur Gesundheitsförderung. Vega Samdharana, das die Kontrolle über unsere Dränge. Vajikarana, Sexualität im Ayurveda und die Potenz, Stärkung und Fortpflanzungsfähigkeit. Und Satvritta, die Annäherung an unsere eigene Wahrheit im Sinne einer Einstellung, die zum Wohle des Ganzen dient. Die sieben Säulen von Vihara, der ayurvedischen Verhaltensmedizin oder ayurvedischen Lifestyles.
Wunderschön. Ich würde sagen, da gibt es nichts mehr zu ergänzen. Das war ein großartiger Abschluss. Wir hoffen sehr, dass dir die Folge wieder gefallen hat. Gib uns dann gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Empfehle den Podcast super, super gerne weiter. Und wir wünschen dir jetzt noch einen zauberhaften Tag.
Oh, du formulierst das immer so schön. Zauberhaften Tag. Oh ja, den wünsche ich dir auch. Bye, bye.